Mein Name ist Michael Rüppel. Ich bin der Gründer von Krav Maga Street Defense. So hört es sich an, wenn eine Hyäne schreit. Doch wenn ihr sie nicht nur schreien hören wollt, sondern ganz viele Informationen rund um Kampfsport erhalten wollt, dann folgt dem Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast, überall, wo man Podcast hören kann. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast ist Kampfsport-Experte, Buchautor, Seminarleiter, Coach, vereint alles in einer Person. Sein Semi, was als Abkürzung für Self-Defense and Martial Arts Institute steht, ist seit über 20 Jahren aktiv und wird derzeit in über 13 Ländern erfolgreich gelehrt und gelernt. Über sich selber sagt er: Mein Bestreben, ein Trainingsprogramm für die Bedürfnisse meiner Kunden. Wie die Bedürfnisse seiner Kunden so sind, wird er uns hoffentlich gleich auch verraten. Herzlich willkommen aus Wien, Mr. Concept himself, Peter Weckauf. Grüß dich.
Hallo, servus, grüß dich.
Wie ist das Wetter?
Schön, dass ich dabei bin.
Wie ist das Wetter in Wien?
Du, bedeckt, 10 Grad, glaube ich, und ja, könnte schöner sein.
In Deutschland ebenso. Wie geht's dir so?
Du, ja, bin ein bisschen zu Hause, ein bisschen kränklich, aber sonst eigentlich ganz gut.
Die Grippe schlägt um
die Grippe,
ja. Ich habe jetzt gerade so lapidar gesagt, Mr. Concept himself, aber es stimmt schon, ne? Also du machst dir echt Gedanken, wie du ein Konzept aufbaust, wie du das umsetzt. Wenn wir jetzt gerade so von Konzepten reden, gehe ich so speziell auf dieses Tomahawk, dieses Axt-Fighting-Konzept zum Beispiel ein. Du machst dir schon intensive Gedanken, wie du so eine Sache, wie so sowas umsetzt, oder?
Ja, genau. Also schon vom ersten sozusagen Schritt bis zum Ende versuche ich einen roten Faden in diese Systeme und in diese Trainingskonzepte zu bauen, damit man von Anfang bis am Schluss eigentlich weiß, wo man steht und was der erste und der nächste und der letzte Schritt ist.
Wenn du solche Konzepte entwirfst, sagen wir mal, kommen wir jetzt vom, weiß ich nicht, was du anbietest. Du hast das Krav Maga-Konzept, du hast Panantukan-Konzept. Ist das ein langwieriger Prozess? Bis du dann irgendwann sagst, okay, damit habe ich abgeschlossen, jetzt ist es ein rundes Paket, jetzt kann ich es quasi auf den Markt oder unter die Leute bringen?
Es ist ein ständiger Weiterentwicklungsprozess, kann man sagen. Also ich glaube, ich bin mit keinem Konzept fertig. Es verändert sich ja laufend etwas von den Trainingsmethoden oder wenn man draufkommt, dass was besser umsetzbar ist, das besser funktioniert und so entwickle ich halt ständig an den Dingen auch weiter. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt ist Ende und fertig, sondern ja, es ist immer so, dass ich was Neues als Idee habe und versuche, das auch zu integrieren.
Wie bist du, bevor wir jetzt nochmal so auf die Konzepte und so alles eingehen, wie bist du überhaupt so zum Kampfsport gekommen?
Ja, also eigentlich wie die meisten, also durch Filme als Kind und habe dann irgendwann mit Judo angefangen als Kind und dann bin ich zum Taekwondo gekommen und dann zum Kampfsport, eigentlich so zum Kickboxen und Thai-Boxen, habe dann lang Wing Chun gemacht und habe dann später Krav Maga kennengelernt und auch die philippinischen Kampfkünste. Und so bin ich dann über die letzten fast 42 Jahre beim Kampfsport und Kampfkunst Selbstverteidigung geblieben.
Und dann irgendwann hast du dir gesagt, ich probiere das jetzt alles so ein bisschen, so wie du gerade gesagt hast, weiterzuentwickeln, zu konzipieren, neu zu machen, zu modernisieren. Ja. Und dann ist Sammy entstanden.
Ja, na, das war ein bisschen anders. Also wir, meine Frau und ich, wir haben vor ungefähr 21 Jahren haben wir uns selbstständig gemacht. Mein alter Beruf, ich war Softwareentwickler, hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen das machen und so ist das ein Bedürfnis. Und haben eigentlich Krav Maga nur unterrichtet und Wing Chun am Anfang. Und sind dann später dazu gekommen, dass wir andere Systeme, die nicht unsere Systeme waren, sondern von anderen, von denen wir natürlich gelernt haben, und haben diese Programme das für uns, für unsere Schule eigentlich weiterentwickelt. Also, wie kann man sich das vorstellen? Bei uns war es so, dass wir am ganzen Level zum Beispiel für auf einer Seite drauf waren. Das ist halt immer schwierig, ja, auf einer Seite ein ganzer Level. Und wenn du als Schüler hast, und wir haben 75 Trainingseinheiten pro Woche gehabt, muss es schon ein bisschen feiner und genauer sein. Und wir haben einfach auch unsere eigenen Trainingsprogramme für unsere Schüler in unserer Schule entwickelt. Und so hat sich das Ganze eigentlich über die Jahre ergeben, weil wir das auch sehr gut koordinieren haben müssen. Wir haben dann so Trainingszyklen entwickelt für unsere Schüler, dass die nicht immer das Gleiche trainieren, damit sie ja immer wieder Abwechslung haben, aber trotzdem im gleichen Level drinnen bleiben. Und so haben wir dann immer mehr in das System reinbaut, wo wir gemerkt haben, okay, das ist auch wichtig für die Schüler. Eben, wir sehr stark an diese Skills und diese Fähigkeiten arbeiten. Die Techniken sind ja austauschbar, aber die Fähigkeiten, die Reaktion, Schnelligkeit und so weiter, da hat jeder so bestimmte gute Skills und weniger gute, und die kann man sehr gut verändern, und die bleiben nachdem man halt aufgehört hat, auch Kampfsport zu betreiben, können die ja drinnen bleiben. Und auf der Basis versuchen wir halt auch unsere Konzepte auch zu entwickeln, auf einfachen Skills und das leicht noch für sie zu machen.
Das heißt, in deinem Training, was du dann regelmäßig lehrst, die Gruppen, wechselst du schön im regelmäßigen Abstand deine ganzen Sachen durch, wie zum Beispiel, ich bin jetzt hier gerade bei dir auf der Seite, Knife-Fighting, Stick-Fighting, das ist alles bei dir im Training so ein bisschen, verschmelzt das, oder bietest du die separat an? Wenn wir jetzt
separat.
Also es kann jetzt keiner, sagen wir mal, zu dir kommen und sagen, ich möchte gern mich einfach anmelden, möchte ein Training machen, und du machst eine Mischung aus allen, fängst von A bis Z wieder an und wiederholst
das im Kreislauf. Das machen unsere Schüler selbst. Also wir unterrichten zum Beispiel nur Stock. Und wenn einer nur Stock und trainieren will, dann ist er genau richtig. Wenn er das gemischt haben will, dann geht er halt in eine zweite oder dritte Einheit, wo was anderes gelehrt wird. Aber im Prinzip sind das sehr einfach zum Verbinden, die ganzen Konzepte, weil sie diese körpermechanischen Bewegungen drinnen haben, ähnliche Konzepte, die Übungen sind sehr ähnlich und adaptiert. Aber für mich war das immer so ein Rätsel, wenn jemand nur Stock trainieren will, warum soll jetzt Messer trainieren und waffenlos oder umgekehrt? Und so haben wir das ein bisschen spezifiziert und sind dann auf die einzelnen Dinge noch genauer eingegangen.
Wie viel von den Techniken in all den Jahren hast du beim Training, wo du dann irgendwann sagst, die müssen raus, das bringt nichts mehr?
Ja, da muss man sehr stark unterscheiden, was das Ziel von jeder Technik ist. Also wenn man jetzt im Bereich Selbstverteidigung ist, dann ist es eher schlauer, es
ständig
immer auf den Punkt schnell zu bringen, ja, also sehr einfach zu machen. Und die Frage ist natürlich dann auch, wie lang bleibt der Schüler bei dir? Ne? Bleibt er 10 Jahre oder 20 Jahre? Ne? Also wenn du sagst, du tust immer nur die Basis unterrichten, was unterrichtest du nach 5 Jahren? Und meine Erfahrung ist halt, dass die meisten ja dann weitermachen wollen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln wollen. Und dann ist es halt dann auch so eine Sache, in welchem Alter bist du, wie intensiv möchtest du Sparring, Szenarientraining machen und so weiter. Also sehr, sehr individuell. In der Kampfkunst ist man da ein bisschen freier, und wir sehr viel auch in der Kampfkunst unterrichten, weil wir da einfach viel freier sind und das Bedürfnis, sich selbst zu verteidigen oder sie zu messen, ist bei vielen ja gar nicht da. Also ist eigentlich der Spaß und das gemeinsame Training und seine Fähigkeiten zu entwickeln im Vordergrund.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich lehre auch Krav Maga bei uns und ich trainiere im Gegensatz auch Kendo. Und das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Welten. Das heißt, du hast, so wie du gerade richtig sagst, die Selbstverteidigung, die auch meiner Meinung nach ständig modernisiert und abgeändert werden sollte und muss. Und bei diesen klassischen Kampfkünsten, sei es jetzt ja in meinem Fall Kendo oder Karate oder was weiß ich, da hast du ja wirklich einen festen Ablauf seit Generationen, da wo nicht dran gerüttelt wird. Vielleicht wird mal so ein bisschen die Fußstellung bei dem einen oder anderen korrigiert, aber in der Regel hast du ja diesen festen Ablauf von 0 bis 10. Und wenn du den durch hast, fängst du vielleicht nochmal an oder du wiederholst die einfach, bis dir die Ohren bluten, bis dir die Füße bluten. Das hast du in der Selbstverteidigung nicht. Und ich finde, gerade das in der Selbstverteidigung ist eine Herausforderung. Erstens, um die Leute zu halten, wie du richtig gerade gesagt hast, weil die werden ja dann auch besser, dann müssen andere Sachen her. Das finde ich ist ziemlich, ziemlich schwierig, was viele Leute so missachten.
Ja, genau. Ja, es ist sehr schwierig und eine große Herausforderung. Wir haben Schüler, die sind schon 20 Jahre bei uns und trainieren Krav Maga. Und für den muss es ja auch ständig ein Anreiz sein und ein Bedürfnis und natürlich auch immer was Neues zu lernen. Und das ist für uns sicher eine große Herausforderung, unser Bestes zu geben. Und wir gehen dann halt viel mehr auf die Details dann ein, also viel mehr auf wie präzise kann ich schlagen und so weiter. Also die meisten von unseren Trainern haben eine staatliche Ausbildung in Boxen zum Beispiel auch, oder in Grappling, damit sie auch da mehr noch von der anderen Seite vom Wissen noch hineinbringen können, natürlich. Und so wie du sagst, in der Kampfkunst ist es natürlich ein bisschen leichter. Ne? Und es ist ganz unterschiedlich, welches Klientel man anspricht und welche Schüler und Kunden man hat.
Wie baust du dein Krav Maga auf? Wo legst du da den Schwerpunkt? Es gibt jetzt Schulen oder es gibt jetzt Systeme, die legen mehr so den Schwerpunkt, sage ich mal, auf 60%, 70% Boxen, Kicken. Dann gibt es wieder welche, die legen mehr den Schwerpunkt auf Gefahrenerkennung. Dann gibt es wieder welche, die legen 50-50 Bodenkampf, Stand. Was ist deiner Meinung nach das Sinnvollste für ein ordentliches Krav Maga-System, wo du sagst, das funktioniert so eigentlich in der Theorie sowie auch in der Praxis?
Also ich kann sagen, was wir heute machen. Wir haben eine gute Progression drinnen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Befreiung machst, ja, also fangen wir sehr stark mit Basic an. Im ersten Level ist es so, dass du sagst, okay, du befreist dich jetzt einmal und laufst davon einmal. Und im zweiten Level kannst du dich befreien und schaust, dass du den Angreifer vielleicht sogar am Boden bringst. Im dritten wirst du gehalten und angegriffen und vielleicht nur mit dem Messer attackiert. Im vierten wirst du dieselbe Technik nochmal anwenden, wo er mit dem Stock attackiert, im fünften dann vielleicht mit einer Pistolenbedrohung, im sechsten mit mehreren Angreifern und so weiter. Die Idee ist, dass du eigentlich alles, was du von Anfang an trainierst, bis am Schluss durchtrainierst, immer noch in schwierigeren Szenarien. Und dadurch hat er den Vorteil, dass er nicht, wenn er ganz am Anfang eine Technik gelernt hat und dann jahrelang nicht mehr macht, dass er die dann am Schluss noch immer kann, weil er sie durch diese Progression besser oder immer wieder wiederholt eigentlich, halt immer einen anderen Schwierigkeitsgrad. Das kann er dann genauso am Boden machen und so weiter. Das heißt, da kommt dann mehr Taktik dazu und so weiter. Das ist ein Teil. Und der zweite Teil ist natürlich, dass wir sehr schon von Anfang an schauen, dass er auch schlagtechnisch sich entwickeln kann. Aber da ist natürlich auch so, was bringt derjenige mit und wie lange wird er trainieren? Und da ist halt auch so, dass wir ein Minimum halt verlangen, damit er sich halt sehr schnell verteidigen kann an Schlagtechnik. Und dann entwickeln wir das halt immer weiter und weiter, umso länger er bei uns bleibt. Aber die Progression ist ein wichtiger Baustein von allen eigentlich.
Panantukan. Für die Leute, die jetzt Panantukan nicht kennen, das ist der philippinische Boxstil. Warum hast du dich dafür entschieden, auf diesen philippinischen Boxstil?
Das ist ganz interessant. Also wir haben beides, wir haben Jeet Kune Do und Panantukan unterrichtet damals bei uns. Und viele unserer Schüler sind in beide Stunden gegangen. Und dann haben wir uns einfach entschieden dafür, dass wir sagen, okay, uns interessiert eigentlich das Panantukan mehr und wir wollen da die Pioniere sein, es passt gut zu unserem Messesystem und haben dann einfach nur mehr Panantukan angeboten und einige Dinge vom Jeet Kune Do in dem ganzen Panantukan, so wie es wir unterrichten, integriert. Und es passt sehr gut zu Waffensystemen. Und deswegen haben wir das auch weiterentwickelt für uns und haben dort auch, da war es was ähnlich auch. Da haben wir keine optimalen Programme gehabt und haben das einfach dann für uns entwickelt. Was können wir in unseren Einheiten und in unseren Zyklen gut unterrichten und haben dann auch unsere Levels aufgebaut, wie wir das dann unterrichten. So hat sich das dann, haben wir dann unseren Namen auch dazu genommen.
Vom Bewegungsaufbau ist das schon so ein bisschen so wie das An ist, so wie das Eskrima, ne? Von den Handbewegungen her.
Ja, wir haben sehr stark aber die Boxtechnik auch drinnen aus dem westlichen Boxen.
Okay. Ich hab gesehen, du hast wirklich sehr viele, viele Konzepte. Das Waffenkonzept. Ich hatte vor einigen Folgen den Thomas Holtmann bei mir zu Besuch über seinen Bladecraft Method. Und ich bin damals so ein bisschen auf die Gegenseite habe ich eingenommen, den Gegenpart, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum man Messerkampf trainiert. Er hatte gesagt, es war jetzt nicht seine Aufgabe, mir zu erklären, warum man Messerkampf trainiert. Warum? Ich frage dich diese Frage jetzt auch nicht, aber gerne, warum kommen Leute, gerade jetzt speziell zu dem Axtkonzept, zu diesem Tomahawk, warum kommen Leute dahin? Ist das aus Seiten von Selbstschutz oder sind das doch mehr Leute, die, ich sage jetzt mal, etwas Besonderes suchen oder vielleicht doch so ein bisschen mehr dieses Außergewöhnliche?
Ja, eigentlich Punkt 2 und 3. Also was Besonderes und weil sie das System einfach cool finden und sowas immer schon trainieren wollten. Aus rein Selbstverteidigungsgründen, also ich weiß halt nicht jemanden von uns, der das aus dem begonnen hat. Irgendwann hat man das einmal probiert, hat sich das angeschaut und dann hat man eine Leidenschaft dafür entwickelt. Für uns ist es nicht die reine Selbstverteidigung. Natürlich lernst du das drinnen, aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus ist die Kampfkunst. Uns macht es Spaß, was wir machen, so wie du Kendo trainierst oder weil jemand Aikido trainiert oder irgendwas anderes. Und wir haben halt das Messergebiet. Und uns macht es halt Spaß und versuchen uns auch da zu spezialisieren. Es ist aber nicht die reine Selbstverteidigung. Wobei natürlich, wenn du mit dem Messer trainierst, immer wieder Aspekte da drinnen hast.
Ja, Peter, hätte mir Thomas damals genauso geantwortet, wäre die Folge damals mit Thomas so schnell vorbei gewesen. Er hat immer so ein bisschen rumgedruckst, aber er hat immer gesagt, das ist nicht meine Aufgabe zu erklären, wo ich ihm ja auch recht gebe. Für mich war es immer nur schwierig zu sehen, die Leute, ich kenne jetzt Österreich nicht, aber hier in Deutschland die Leute, die dann taktisch rumgelaufen sind mit irgendwelchen kleinen Messern am Gürtel, da hatte ich mir dann immer die Frage gestellt, wofür wird sowas trainiert? Weil da muss man ja schon sich den Gedanken haben, trainiert er das aufgrund von Selbstschutz, Selbstverteidigungszwecken oder so, wie du es jetzt gerade mir eigentlich perfekt erklärt hast, einfach nur, weil sie das System geil finden und weil sie mal was Außergewöhnliches und anderes machen wollen, weil sie einfach geil drauf sind auf Äxte. Ich meine, jeder, der Vikings gesehen hat, fand die ganzen Kampfszenen mit Sicherheit gut. Die haben mich jetzt auch so ein bisschen erinnert bei eurem Konzept, diese Tomahawks, diese
Dafür verwenden wir große Äxte, ja. Oder lange Äxte,
ja. Ja. Wie sind die Kurse da in Österreich? Sind die gut besucht? Gerade so Knife-Fighting, Stick-Fighting?
Du, eigentlich vor der Pandemie schon. Jetzt können wir nicht sagen, weil wir da keinen Kurs im Moment anbieten und das erst kommt jetzt da ab April wieder. Eigentlich schon, ja. Ja, sind ganz gut besucht. Das ist halt nicht so wie der Professional-Bereich, aber es ist okay. Und eins ist ja auch wichtiger, uns macht es ja Spaß. Ja? Also wir machen das ja aus Leidenschaft und uns taugt es halt auch, das ganze System auch so zu unterrichten. Wir haben auch kein System am Anfang gefunden, das Äxte oder Tomahawks unterrichtet so in den Stil, und dann haben wir sich gedacht, okay, wenn es das nicht gibt, dann machen wir das einfach selber. Mhm. Und so entwickelt sich das halt auch. Ne? Also, ja. Und es ist einfach eine Leidenschaft von uns geworden, dass wir unsere Systeme so entwickeln und Spaß, die Spaß an der Bewegung haben und diese coolen Moves und viele finden es vielleicht auch zu künstlerisch, manche Dinge, aber es ist ja egal. Ich habe guten Satz einmal gehört von PJ Ötzi, wo ihm der Reporter gefragt hat, du, warum, wie er damit umgeht, dass er 1 Million Menschen hassen. Und er hat gesagt, du, ich habe über 100.000 Fans und für die mache ich Musik. Und ähnliches, denke ich, ist es auch bei uns. Wir machen das halt für unsere Leute und uns macht das halt Spaß und das ist uns wichtig.
Dass jemals DJ Ötzi hier in meinem Podcast zitiert wird, hätte ich mir auch nie gedacht. aber ich verstehe, was du meinst. Gibt es denn sehr viel Rückenwind, Gegenwind deiner Person gegenüber, Knife-Fighting und diesen Tomahawk?
Nein, es gibt natürlich immer kritische Menschen, die das halt in Frage stellen. Ist ja auch verständlich, ne? Es schaut teilweise brutal aus und manche stellen sich auch die Frage, warum macht man das eigentlich? Aber dasselbe könnte ich sagen, warum trainiere ich mit einem Schwert, warum trainiere ich mit einem Nunchaku oder einem Konfan? Ne? Also das ist überall das Gleiche. Ne? Oder warum geht jemand schießen? Also es ist überall das Ähnliches, ähnlicher Gegenwind, aber wenn man das gut erklären kann, warum man das macht, denke ich, nimmt man ein bisschen so die Angst aus vor solchen Menschen, die sowas trainieren. Ne?
Ja, ich denke mal, die Angst gerade bei Messerkampf ist so, weil jeder zu Hause ein Messer in der Schublade liegen hat. Ich denke mal, das ist bei vielen Leuten so das rote Tuch oder die Angst, die sie haben. Und man hört ja oder liest ja des Öfteren dann auch wieder eine Messerstecherei hier oder da gewesen. Ja, ja. Und ich denke mal, dass das so bei vielen so der Knackpunkt ist, wo sie sagen, ah, findet hier jetzt so ein Wettrüsten statt? Muss ich mir jetzt ein Messer zulegen? Und in der Folge mit Thomas Holtmann, er sagte auch, es gibt halt so taktische, in Anführungsstrichen, Spinner, die er dann natürlich aber auch sofort ablehnt, die dann wirklich diese Stunden buchen oder wollen und kommen dann schon auch mit Tactical Gear an und du siehst vielleicht von vornherein, ah, der ist vielleicht doch auf was anderes bedacht.
Na, das haben wir, also die letzten 20 Jahre habe ich das vielleicht 2-3 Mal gehabt und denen sage ich auch gleich von Anfang an, dass das wahrscheinlich das Richtige ist für sie. Wir haben das auch bei uns drinnen steht, dass wir also keine Personen unterrichten, die wir charakterlich ungeeignet halten. Und wir tun auch, es ist halt, wie gesagt, es ist halt bei uns am Anfang für die Kunst, die Bewegung auch, dass die Leute mal lernen, sich richtig zu bewegen und ihren Körper einzusetzen und sich nicht selber zu verletzen mit einem Trainingsmesser und so weiter. Da ist schon eine große Herausforderung für viele. Und ich denke, das schreckt schon wieder welche ab, die das auch nur für solche Dinge verwenden wollen. Mhm. Ja, und wenn das einer lernen will, du musst ja gar nicht viel kennen, wenn du ein Messer in die Hand nimmst, bist du immer gefährlich. Ne? Also
meine ich auch,
du musst nicht unbedingt zu uns kommen. Ja.
Ja. Du bist sehr viel unterwegs, was ich so immer sehe. Ich folge dir so auf Instagram und ich sehe, du hast dieses Jahr schon, ich glaube, ein Seminar in New Jersey, dann bist du da wieder unterwegs. Also weltweit ist schon, hast du dir schon einen ganz guten Namen aufgebaut, ne?
Ja, das kann man natürlich selber immer schwer beurteilen. Ne? Das müssen halt andere sagen, aber ich denke, ja, eigentlich.
Du bist jetzt zu bescheiden. Du bist jetzt zu bescheiden. Also ich sage jetzt mal schon, so wie ich das immer sehe, die ganzen Seminare und auch die Leute, die über deine Systeme sprechen und reden und schreiben, die sind schon angetan. Ich habe jetzt Lives leider noch nicht gesehen, aber das, was ich sehe, hat alles Hand und Fuß. Und ich denke mal, wenn man dann, sag ich mal, über Übersee eingeladen wird, ist ja auch nicht mal eben so bezahlt, dass das dann schon ein kleiner Ritterschlag ist.
Ja, das stimmt natürlich. Für uns ist das gar nicht Österreich, dass man da ein bisschen so Kampfkunst in die Welt exportiert. Das ist natürlich schon was Cooles und da sind wir sehr stolz darauf. Ja,
Gibt es Unterschiede? Gibt es Unterschiede, wenn du jetzt, sagen wir mal, nach Nordamerika fliegst und da ein Seminar gibst und du unterhältst dich mit Leuten und kommst in Gespräch und erfährst andere Sachen? Der Unterschied von, sagen wir mal, der Selbstverteidigung oder der Self-Defense in Bezug auf Europa?
Ne, es kommt schon natürlich auf die Mentalität der Menschen an, wo man unterrichten tut, wenn du das meinst. Also ob du jetzt da in Polen unterrichtest oder in Italien oder in Amerika, ist es schon von der Mentalität ein bisschen anders. Die Einstellung zum Training und so weiter. Es kommt ja darauf an, was du unterrichtest. Wir tun sehr stark den Professional-Bereich unterrichten, auch im Ausland. Und von der Kampfkunst natürlich auch, aber den Professional-Bereich. Und das ist natürlich jetzt eben so eine ganz andere Zielgruppe immer wieder. Aber ja, es ist eben von der Mentalität nicht anders.
Professional-Bereich, meinst du jetzt irgendwelche Behörden?
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Ja. Das heißt, du fliegst ins Ausland, aber ausschließlich für Behörden oder machst du dann auch da für Zivilisten, die, sagen wir mal, so ein Seminar
irgendwo machen? Ja, beides. Wenn sie die Gelegenheit ergibt, dann mache ich dann ein normales Seminar noch oder nur die Behörden. Also das ist ganz unterschiedlich, auch wie viel Zeit man dann dort hat.
Ich gebe dir jetzt ein Wort und dann möchte ich sofort, ob du sagst ja oder nein. Ich gebe dir jetzt ein Kampfsystem vor und dann meine Frage: Könntest du dir je vorstellen, daraus ein Konzept zu machen? Bereit? Bist du bereit?
Ja.
Okay, muss wirklich spontan sein. Okay. Systema.
Nein.
Erklär mir bitte die Faszination Systema. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe wirklich eine Menge Leute auch schon angeschrieben. Gerade aus Cottbus hier in Deutschland gibt es wohl eine etwas größere Vereinigung. Mit mir möchte keiner über dieses System reden oder über Systema überhaupt. Erklär mir mal die Faszination.
Ich bin natürlich auch der falsche Ansprechpartner, weil ich kenne niemanden persönlich, der das macht und kann das natürlich auch schwer beurteilen. Also ja, ich kann auch nichts sagen über Tai Chi und ich kann auch nichts sagen über weiß ich nicht jetzt. Also wie gesagt, ich habe Respekt vor jedem, der Kampfsport, Kampfkunst oder sowas macht, weil das ja für
ich sehe die Frage Konferenz ist, die Frage ist, ist das Thema Kampfsport, Kampfkunst, weil ich noch kein einzig gutes Material, ich spreche jetzt von Video, gesehen habe, wo ich sage, ja, das könnte eventuell in die Richtung gehen, wo es funktioniert. Das sind alles immer diese Ableitungen.
Für einige wird es sicher gut funktionieren. Für mich kann ich mir das nicht vorstellen, weil wir von wie wir das halt anlegen und wie wir uns bewegen, halt ganz anders ist und es würde uns schwerfallen, sich so zu bewegen. Und dann kann man das halt schwer beurteilen. Also, ja.
Aber du hast schnell mit Nein geantwortet. Also.
Ja, ich hab schon geahnt, dass du mir so das brauchst.
Ich habe eine Aussage von dir gefunden. Du hast gesagt, ich bin ein Mensch mit vielen Ideen. Mein Wunsch war es und ist es, Kampfkunst ein Stück weit zu verändern und einfließen zu lassen. Was es noch braucht, um das Training weiter zu verbessern. Der Idealfall ist, wenn Systeme oder Konzepte sich den Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Jetzt kommt zu dir vielleicht ein Kunde, so wie gerade am Anfang kurz beschrieben, der kann aufgrund seiner Körpergröße und seinem Körpergewicht vielleicht das ein oder andere Konzept nicht so umsetzen. Ist das schon vorgekommen?
Natürlich, immer wieder und laufend.
Wie gehst du damit um?
Du, man holt das raus, was man rausbringen kann aus dem Menschen. Ne? Und wenn er es gern macht und wenn er das mit Leidenschaft macht, ist das für jeden erlernbar. Ne? Manche brauchen halt ein bisschen länger und manche sind halt ein bisschen langsamer. Ne? Und wenn das Ziel ist, dass er in 5 Stunden was lernt, dann versuche ich das Maximum in 5 Stunden rauszuholen. Und wenn er länger Zeit hat, dann macht man das halt länger. Und wenn er klein ist, dann wird man halt das Maximum rausholen, was er als kleine Person halt machen kann, auf seine Fähigkeiten. Also ich habe da überhaupt keine Probleme damit.
Das heißt, du passt aber auch deine Systeme wirklich dann so an den Kunden an, dass du im Hinterkopf die Techniken, also du siehst die Technik vor dir, hast aber im Hinterkopf, ich muss diese Techniken jetzt auch dem Kunden näher bringen und weiterzubringen.
Ja, selbstverständlich, ne? Weil das ist ja immer die Herausforderung, weil wenn du jetzt eine Klasse hast mit 20 unterschiedlichen Schülern, dann ist jeder ein bisschen anders wahrscheinlich. Mhm. Und bei jedem musst du anders ansetzen. Jeder hat andere Bedürfnisse und andere Mankos und ich versuche die Stärken zu stärken und vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten zu verändern, damit es jetzt verbessert und so schauen, dass ich Schritt für Schritt er weiterbringen tue. Also das ist mir wirklich ein Bedürfnis auch immer wieder. Also du kannst da die meisten fragen, die mit uns oder mit mir trainieren, dass ich schon auf solche Dinge schaue. Also ich habe es gern, wenn Menschen mit einem Lächeln aus dem Training rausgehen. Mhm.
Erzähl mal ein bisschen was über das Semi-X-Core. Das gibt es ja erst seit 2 Jahren. Was kann man sich darunter
vorstellen? Ja, also wir wollen ein eigenes Selbstverteidigungssystem entwickeln, das sich halt Semi-X-Core nennt. Und soll ein bisschen anders konzeptioniert sein. Also es soll eher ein Konzept sein für situationsbedingte Selbstverteidigung. Also das ist so, dass du sagst, es ist jetzt nicht wichtig, ob ich von wo ich komme, sondern wo ich bin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Home Defense jetzt habe oder im Auto mich verteidigen muss, trainieren wir nur die Verteidigung im Auto oder zu Hause oder in den Räumen, die so ähnlich ausschauen, mhm. und trainieren Taktik und wenig Technik dazu. Und wie es im Krav Maga ist, ja eigentlich alles durch. Ne? Und so ist das System eher für sowas gedacht.
Was heißt also Taktik?
Was das heißt?
Ja, Taktik. Sagen wir mal jetzt, du hast dieses Beispiel im Auto. Du sagst jetzt genau. Weniger Techniken, mehr die Taktik.
Genau. Wie viel Abstand heute zum Beispiel zum Vordermann? Wann steige ich aus dem Auto oder steige ich nicht aus? Wie nähe ich mein Auto, wenn ich zum Beispiel merke, dass dort jemand ist oder so, also so grundlegende Dinge auch schon bei der Selbstverteidigung. Oder wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, wo platziere ich die oder und so weiter. Also gerade ganz einfache Dinge, die jeder relativ schnell lernen kann.
Aber ist dieses Semi-X-Core dann mehr so auf die taktische, theoretische Schiene basiert?
Nein, es ist schon Techniker. Okay. Ja. Also die Verteidigungstechniken, alle Verteidigungstechniken gingen immer von mehreren Angreifern von der ersten Sekunde aus. Das heißt, alles, was du lernst, lernst du immer schon in Bezug so, dass du davor ausgehst, dass du gegen mehrere Angreifer dich verteidigen musst. Mhm. Weil das sehr real ist. Und du lernst schon, wie soll ich sagen, meistens lernst du in Verteidigung, ja, es ist Aggressor und jetzt verteidigst du dich gegen den. Aber oft ist es ja so, dass es ja mehrere sind. Vielleicht und jetzt lernst du schon von der ersten Technik auf, wo bewege ich mich hin, wenn ich mich verteidigen tue und welche Technik würde jetzt da funktionieren, wenn das 2 oder 3 Angreifer sind. Mhm. Würdest du dein Konzept wahrscheinlich oder dein System schon von Anfang an anders unterrichten vielleicht, wenn du den Aspekt drinnen hast. Und vielleicht, dass du sagst, okay, ich nehme nur die Kleidung, die der andere auch hat, die ich auch habe und nehme das alles da in dieses System schon von Anfang an rein.
Ja, das habe ich weiß, was du meinst. Das habe ich zum Beispiel beim Krav Maga generell schon mit drin. Also das Angreifer von 2, 3 oder dieses taktische, kluge, strategische Vorgehen, das haben wir eigentlich schon bei uns so mit drin.
Mhm. Aber das haben wir auch im Krav Maga, aber erst später. Und wird uns halt jetzt im Chor mit den Techniken, die da zum Chor gut passen, die man leichter lernen kann, ja, kombinieren mit der Taktik und den situationsbedingten Selbstverteidigungsszenarien.
Kann man dieses Semi-X-Core so sehen, dass du quasi vom Krav Maga die effektivsten Sachen gepaart mit Panantukan, mit den Stick Defense, all die Sachen so ein bisschen mit zusammenwirfst, dass du daraus dann
Ja, das kann man unter Chor verstehen. Ja. Okay. Also es ist nicht nur die Technik, sondern auch die Trainingsmethoden und Konzepte und die Essenz halt aus dem Ganzen. Ne? Weil Panantukan ist immer noch für uns eine Kampfkunst und Krav Maga ist halt Krav Maga, wie es halt ist. Das ist auch okay so, aber so da ist uns das ganz gut gefallen, wenn wir haben das System jetzt noch nicht wirklich am Markt. Also Wir wollen das rausbringen, aber es ist noch nicht wirklich fertig, weil die Pandemie hat uns ein bisschen da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm.
Aber ich sage jetzt mal so, ich frage jetzt ganz einfach, löst, wenn dieses Semi-X-Core wirklich funktioniert, würde es dann nicht diese Krav Maga-Konzept und Panantukan-Konzept auch so ein bisschen auflösen dann? Dass du dann Leute hast, die Gefahr hast, die sagen, ach, ich gehe doch lieber auf das Semi-X-Core?
Das kann natürlich passieren, ja. Es gibt Menschen, die nur das trainieren, aber es gibt ja eingefleischte Krav Magisten halt, ne? Die wollen halt Krav Maga trainieren bis zu
und pur sein.
Ja, genau. Mhm. Das ist auch okay. Mhm. Und das eine schließt das andere nie aus.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch Systeme, die haben wenig Selbstverteidigungsaspekte drinnen, ne? Und die könnten vielleicht auch solche Dinge gebrauchen und das einfach draufsetzen.
Ich hab tierische Probleme mit Leuten, die Systeme lehren, die wirklich noch immer so zu sehr an die Tradition geknüpft sind von Ingrid Lichtenfeld. Also die wirklich die Techniken, die Block, Defense, all diese Sachen einfach nur trainieren und lehren, die Imi vielleicht vor, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten gelehrt hat. Da habe ich immer so ein bisschen Probleme. Das sind dann die wirklich, so wie du gerade gesagt hast, die Kravisten, die Puristen, die wirklich das traditionelle Krav Maga möchten. Wo ich aber dann so zwischendurch mir so im Stillen denke, ja, aber kann man das auf die Moderne heute umsetzen? Weil das sind so viele Techniken, die meiner Meinung nach längst überholt sind.
Schau, das ist schwierig zu sagen. Was es ist so, ich habe immer angewöhnt, über andere Systeme gar nicht so viel zu reden oder was andere trainieren, weil es ist immer dann so eine Diskussion. Und wenn jemand so trainieren will, wie es halt früher unterrichtet worden ist, ist ja das auch total okay für mich jetzt persönlich. Mhm. Und ich kann das auch schwer beurteilen, welche Techniken die dann in welchen Situationen verwenden und wie es die unterrichten und lehren. Ich glaube halt, ich habe den Fokus auf das, was wir machen und das macht uns Spaß und ich will es ja gar nicht vergleichen. Also es ist natürlich einmal so, ist es schwer zu vergleichen. Weil man müsste dann beides trainieren und alles hat so seine guten und schlechten oder positiven und weniger positiven Dinge und das muss man halt selber herausfinden, was einem besser gefällt. Das ist ja auch so wichtig, wie ist der Trainer, wie ist das ganze Umfeld, wie ist das, wie sind, also alles, das, was dazugehört. Ne? Also die wenigsten kommen nur wegen der Selbstverteidigung und bleiben dann wegen der Selbstverteidigung, sondern weil ihnen das Ganze rundherum auch noch gefällt. Und eigentlich ist ja das auch ein gewisser Lebensstil und ein Lifestyle. Und ich denke, das ist auch wichtig für viele Leute. Und wenn man als Trainer ja oder als Organisation also so einen Lifestyle auch vermittelt, das denen oder einigen halt zusagt, dann ist halt die Technik natürlich auch wichtig, aber nicht immer noch das Wichtigste.
Ja, naja, da gebe ich dir recht. Also Training soll generell Spaß machen. Damit gut ausgekriegt ist. Ja, nee, war okay. Also wie gesagt, Training soll Spaß machen und natürlich hast du immer die Diskussion, gerade in der Selbstverteidigungsszene, dass die sagen, ist dieses überhaupt machbar? Und ich habe mich da auch schon rausgezogen. Ich sehe die Sachen auch aus einem anderen Winkel mittlerweile. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, wenn ich gerade so überlege. Aber da hast du schon recht. Also soll Spaß machen, wenn es nicht Spaß macht. Viele kommen wirklich her, auch wegen dem Fitness-Aspekt. Ne?
Natürlich, ja.
Habe ich gemerkt. Die wirklich sagen, ey, ich werde hier so ein bisschen unter Stress, unter Druck gesetzt und meine Fitness wird auf Vordermann gebracht. Das habe ich auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass viele aufgrund des Fitness-Aspekts solchen Training beiwohnen.
Genau. Ist ja super eigentlich, ne? Wenn du sagst, dass du hast was, was dich fit macht und Spaß und lernen ein bisschen mit zu verteidigen. Also, ja, was will man mehr, ne?
Wäre jetzt auch vielleicht wieder für dich was, vielleicht ein Punkt. Tactical Fitness Konzept.
Nein. Das ist ja so, was manche Dinge geben sie über die Jahre, dass man es entwickelt hat. Ne? Und für uns war das halt ein Bedürfnis, dass wir uns das entwickeln. Aber ich glaube, jetzt ist Schluss mit dem Ganzen. Also wir haben genug, was wir unterrichten. Und es wird dann irgendwann dann einmal dann schon lustig, auch wenn die dann sagen, okay, dann entwickeln wir ein System für, weiß nicht, Bohnenstangen oder irgendwas anderes.
Aber das, was du machst, machst du gut, so wie ich sehe. Und das, was ich von Leuten höre, die wirklich auch einen Namen in der Szene haben und die wirklich sich auskennen, reden wirklich nur gut von dir hier in Deutschland. In Österreich kenne ich jetzt großartig keinen, aber das, was ich hier von den Leuten höre, ist halt schon, hat Hand und Fuß. Das der Peter macht das ganz gut. Und wie gesagt, man sieht, und ich finde immer von Vorteil, wenn Leute sich pausenlos damit beschäftigen und niemals ruhen und sagen, ich muss an mein System weiterfallen und weiterarbeiten und das Curriculum weiter ausarbeiten, finde ich immer ein sehr positiver, ja, eine sehr positive Sicht auf das Ganze.
Ja, das ist ein bisschen wie Künstler, ne? Also Künstler macht ja das auch wahrscheinlich aus seinem Inneren heraus und kann nicht aufhören und versucht immer zu malen, Musik zu machen und so weiter. Und ähnlich ist es ja auch bei uns, oder sollte es vielleicht sein, bei uns Trainern oder Coaches oder wie man uns halt betitelt, dass wir halt immer versuchen, unser Bestes zu geben und uns weiterzuentwickeln und das, was wir machen, auch weiterzuentwickeln.
Du hast mehrere Locations. Auf deiner Seite kann man sie finden. Also du hast Leute in Tschechien, in Spanien, in Berlin sogar hier, Schweiz, Deutschland sind ein paar dabei, Österreich, USA. Wie sieht das aus, wenn jetzt Leute hier zuhören und sagen, das klingt sehr interessant, wie kann man dich erreichen? Wie kann man eine geeignete Schule finden? Wie kann man einen geeigneten Instructor finden? Erzähl mal, wo kann man mit dir in Kontakt treten?
Ja, also wir haben eine offizielle internationale Seite, die heißt semi-international.com und da sind alle Locations drauf, die wir, wo unsere Trainer tätig sind. Und jetzt kommt es darauf an, ob ich noch trainieren will, ob ich eine Trainerausbildung machen will. Alle Informationen findet man dort auf der Seite. Wir haben eine eigene Plattform für Online-Trainings, wo wir einzelne Trainings anbieten, Trainingssessions oder ganze Systeme unterrichtet werden kann. Oder man kann natürlich auch anfangen, Ausbildungen anzufangen, online. Ja, also.
Wo legst du da den Wert, wenn Leute sich melden und sagen, ich würde jetzt gern Instructor für Semi werden? Wo legst du da Wert? Legst du da schon Wert, dass du sagst, ihr müsst schon vorab ein paar Erfahrungen haben oder nimmst du da wirklich Quereinsteiger?
Du, das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich, wenn jemand quer einsteigt und schon viel mitbringt, ist es natürlich viel, viel einfacher. Aber wenn jemand sehr engagiert ist und sehr enthusiastisch und sehr viel Herzblut da reinlegt, ist es ja genauso okay. Ne? Also würde ich prinzipiell jetzt nicht sagen, nein, passt nicht, aber jetzt kommt es darauf an, wenn du jetzt was lernen willst, was jetzt technisch schwieriger ist, dann wirst du halt Zeit dafür brauchen. Das ist ja klar. Und was halt einfacher zu lernen ist, dann verkürzt du natürlich die Ausbildungszeit, wenn du was mitbringen tust. Aber natürlich ist es vom Vorteil, wenn du schon was mitbringst oder schon andere Systeme unterrichtest.
Wenn du schon was vorweisen kannst, ja. Ich werde dich auf jeden Fall verlinken, deine Internetseite sowie dein Instagram hier bei uns in den Shownotes. Das heißt, die Leute brauchen jetzt gar nicht irgendwie hektisch auf Google suchen, sondern ihr könnt einfach unten in der Showbeschreibung gucken und da findet ihr die Links von Peter Weck auf Semi International Schule oder eher gesagt, wie betitelst du dich? Konzeptschmiede? Nein, die... Also, wie gesagt, geht drauf, folgt ihm auf Instagram, da seid ihr auch immer auf dem Laufenden gehalten und ich glaube, auf YouTube bist du auch sehr, sehr viel vertreten, also man findet viele Videos von dir und ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir hatten schon mal zusammen hier ein Date, das ist leider nicht realisierbar gewesen, deswegen bin ich jetzt schon ganz froh, dass wir uns doch heute hier eingefunden haben und darüber gesprochen haben.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und danke für die Einladung.
Peter, ich danke dir und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, denn wir haben heute Freitag.
Ja, ich dir auch und viel Erfolg mit deinem Podcast-Center. Super. Danke nochmal. Gell?
Danke dir.
Ciao.
Baba. Ja, das war die Folge mit Peter Weckauf und jetzt kommen wir zu den Empfehlungen und der Jingle ist hier.
Gude. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red. Thank you.
Danke, Basti Red. Mich haben ein paar Menschen angeschrieben und haben gesagt, ey, die Empfehlung, also die Rubriken, die du da am Ende dieser Folge mit reinnimmst, sind echt was Gutes. Und dafür würde ich einmal Danke sagen für die Leute, die mir geschrieben haben. Und mir auch nochmal auf die Schulter klopfen. Natürlich ist was Gutes, kommt ja auch von mir. Wenn das jetzt einer für überheblich findet, den verweise ich bitte auf die Folge mit Franka Weber, ja, die Sportpsychologin, die gesagt hat, man muss sich einmal am Tag auch loben und auch mal einfach vorm Spiegel stehen und sagen, ey, du bist eine geile Sau. Mache ich eigentlich zu wenig? Verspreche Besserung. So, meine Empfehlung. Meine Empfehlung ist ein YouTube-Kanal von Rokas. Der YouTube-Kanal, der ist natürlich auch unten verlinkt in den Shownotes, heißt Martial Arts Journey. Rokas hat 193.000 Abonnenten und über 560 Videos. Wer ist Rokas? Wer ist dieser Martial Arts Journey Kanal? Auf YouTube sind wir uns einig, gibt es eine Menge Schrott und Scheiße. Aber zwischendurch findet man auch auf einer Hundewiese voller Scheiße auch mal ein kleines Blümchen. Manchmal ist es eine Rose, manchmal ist es ein Champignon, manchmal ist es ein vierblättriges Kleeblatt. Und das ist wieder eine dieser Perlen. Für Leute, die ja auf ehrliche Typen stehen aus dem Kampfsport oder überhaupt über die ganzen Systeme so ein bisschen mehr visuell informiert werden möchten, dem empfehle ich diesen Podcast. Rokas kommt aus Frankreich. Er hat Aikido über mehr als 15 Jahren praktiziert, bis er plötzlich der Meinung war, Aikido, bringt das überhaupt was? Ist mein schwarzer Gurt überhaupt wirklich ein schwarzer Gurt? Und er begibt sich auf eine Reise. Auf eine Reise, um Aikido auszutesten. Er fliegt nach Schweden, tritt dort gegen einen MMA-Kämpfer an. Er besucht Jesse Endkamp, einen Karate-Kämpfer, ich glaube aus Holland. Und er ist wirklich sehr ehrlich, was das angeht. Er ist wirklich sehr, sehr sympathisch und arbeitet die Folgen auf. Es gibt auch eine berühmte Folge über Krav Maga, ob dieses System was taugt. Zwei Videos und er ist wirklich sehr ehrlich mit sich selber, was ihn sehr sympathisch macht, aber auch mit dem System Aikido und auch mit den anderen Kampfsportarten bzw. Kampfsportkünste. Guckt euch das an. Er wurde in der Vergangenheit einmal gehackt. Demnach sind alle Kommentare unter diesen ganzen Videos wieder komplett verschwunden. Deswegen tut mir und Rokas einen Gefallen, weil er sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt, auch was das Sound-Equipment angeht und die Schnitte und wie gesagt, die ganze Qualität seiner Videos ist nicht mal irgendwie mit dem iPhone 13 aufgenommen, sondern man merkt, es steckt da schon sehr viel Arbeit und Liebe drin. Tut ihm und mir und euch allen einen Gefallen und schaut euch ein paar seiner Videos an und ja, spread the love, sage ich jetzt einfach mal. Schreibt was unter die Videos in den Kommentaren, wie gut, wie schlecht ihr es findet, mir egal, Daumen rauf, Daumen runter, ihr kennt diese ganze YouTube-Gelaber, Glöckchen und abonnieren und ich habe keine Ahnung davon. Aber das ist meine Empfehlung für euch, für heute, Martial Arts Journey von Rokas auf YouTube. Und jetzt kommen wir zu dem Rant der Woche. Ja, der Rant der Woche. Sind Menschen, die in den öffentlichen Medien Gewalt verherrlichen oder feiern? Bestes Beispiel. Ich habe neulich ein Video gesehen, was eine Bekannte von mir geteilt hat, die absolut null mit Kampfsport, Selbstverteidigung oder Gewalt am Hut hat. Sie selber sitzt auf dem Pferd und reitet. Ja? Ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, sie lehrt auch andere Kinder zu reiten. Also halt eine Pferdetussi. Ja, nichts gegen Pferde oder nichts gegen Menschen, die reiten. Aber jemand, der wirklich von Gewalt ja so weit entfernt ist wie der Papst vom Besuch im Puff. So, und sie teilt dieses Video von einem Typen,
angeblich in Frankreich und angeblich ist es real. Ich finde es immer so schwer, wenn so 2-3 Kamerawinkel auf einmal plötzlich zu sehen sind und eine gute Qualität, dann ist es für mich immer so dieser Bullshit-Sensor, der da angeht, wo ich dann weiß oder wo ich mir dann denke oder auch manchmal sicher bin, das ist ein gestelltes Video. Aber fernab, es ist in der Vergangenheit schon oft vorgekommen, dass solche Videos geteilt wurden, auch die real waren. Und dann sieht man, wie jemand mit dem Fahrrad ihm auf die Motorhaube schlägt. Der Typ steigt aus und gibt ihm eine Backpfeife, sodass er mit dem Kopf, wir reden hier von einem Fahrradfahrer, der natürlich einen Fahrradhelm aufhat, auf den Boden knallt, aufs Kopfsteinpflaster. Dann schnappt der Typ sich den und zieht den bis zum Ufer an einem Kanal und schmeißt ihn dann ins Wasser. Die Kommentare, die da drunter immer dann auftauchen, sind zum Kotzen. Von richtig so oder verdient hat das oder direkt eine Backpfeife geben. Leute, die überhaupt keine Gewalterfahrung haben und sich überhaupt nichts dabei denken, Menschen einen Schlag auf offener Straße zu verpassen. Ich hatte letztens ein Video von Jocko in einer Gruppe, von Jocko Willink in einer Gruppe geteilt, wo er es wirklich eindeutig und sehr schön formuliert hat. Jocko Willink, wer ihn kennt, weiß, was das für ein Tier ist, lässt sich auf gar keine Schlägerei, schon gar nicht auf der Straße ein. Da kann der Typ noch eine Maschine sein wie sonst. Es kann auch einer sein, der wirklich kleine Lauchbeine und Lauchärmchen hat. Die Gefahr, dass du ihm eine Backpfeife gibst, nur weil er dich irgendwie provoziert hat im Straßenverkehr und er dann plötzlich K.O. zu Boden geht und sich den Hinterschädel, also den Kopf, den Schädel auf dem Asphalt aufschlägt, womöglich im Wachkoma landet oder sogar vor Ort verstirbt oder Gehirnblutung hat oder dadurch irgendeine Behinderung erleidet, ist ziemlich groß. Und die meisten Videos, die Leute aufnehmen, gehen glimpflich aus. Aber ich habe genug Videos gesehen, wo die Leute es nicht geschafft haben. Die Leute denken nicht 2-3 Schritte weiter, sondern denken nur, so haben wir das früher gemacht, so wurde das früher auf dem Schulhof geregelt, einfach eine Backpfeife. Ja, wir gehen jetzt aber von dem Schlimmsten aus, der Typ steht nicht mehr auf, tot, Gehirnblutung, fertig, aus. Und dann kommst du für ein paar Jahre in den Knast. Warum? Weil er dich im Straßenverkehr provoziert hat. Und das riecht mich tierisch auf. Diese Leute, die überhaupt keine Ahnung von Gewalt oder Kampfsport haben, von Selbstverteidigung, von der Kampfkunst, die überhaupt dann, so wie wenn Boxkämpfe sind, dann in der ersten Reihe sitzen wie so ein Boris Becker oder so ein Oliver Pocher und dann meinen, sind auf einmal irgendwie Experten auf diesem Gebiet. Das nervt tierisch. Und da habe ich auch direkt aufgehört, mit solchen Leuten zu diskutieren oder in den Kommentarspalten drüber zu reden, weil solche Leute, das ist wie mit Delfinen reden. Du kommst auf keinen grünen Zweig. Du kannst reden, aber es kommt da nicht an. Das ist quasi mein Rant der Woche. Ich glaube, ihr alle kennt solche Leute. Ich glaube, ihr alle wisst, wer von wem die Rede ist. Damals war es auch ein ganz klassischer Fall, damals mit diesem spanischen Türsteher, der dem Besoffenen eine scheuert, dass der, weiß ich nicht, fast ein Salto macht. Fällt auf das Kopfsteinpflaster und alle schreiben drunter, ja, richtig gemacht, genau so muss man mit Leuten vorgehen. Nein, muss man nicht. Komm mal ins neue Jahrhundert, Junge. Oder Mädchen in diesem Fall, ne? Aber, wie gesagt, ich habe aber auch keine Ahnung von Pferdereiten. Vielleicht werde ich mich auch mal über irgendwelche Pferderassen brüskieren oder wie man vernünftig auf dem Pferd auf- und absteigt. Und dann lande ich womöglich beim Rent der Woche in irgendeinem Pferdepodcast. Ja, vielleicht nichts Weltbewegendes, dieser Rant der Woche, aber ich wollte jetzt nicht die Ukraine und Russland ansprechen, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das der größte Bastard ist, den es auf diesem Planeten gibt. Natürlich gibt es noch Millionen andere von diesen Bastarden, aber er ist momentan in der Bastard-Tabelle ganz oben. Ne? Und dann kommt erstmal großartig keiner. Ihr wisst, von wem die Rede ist, ne? Naja, okay. Das war jetzt der Rant der Woche. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen und bei jeder Einzelnen, die mich abonniert hat, die mich auf Spotify und iTunes bewertet hat. Abonnenten, die meine Folgen teilen, vor allem aber die meine Folgen hören. Supportet mich weiter. Ihr tut da echt was Gutes. Das ist wirklich, Ja, das ist wirklich so wie früher die Pfadfinder, eine gute Tat am Tag könnt ihr machen, indem ihr eine Folge pro Tag von mir hört. Und wenn ihr durch seid, fangt ihr nochmal von der ersten an. Und lasst mich wissen, schreibt mal ruhig, ey, du hast dich verbessert oder du hast dich verschlechtert. Ne? Bewertet mich, Spotify, iTunes, kauft mir einen Kaffee auf buymeacoffee.com/hyenastyle. Ich hatte letztens jemanden, der hat mir 10 Kaffee auf einmal ausgegeben. Fetten, fetten Dank. Ich habe auch 10 Kaffee schon getrunken, kannst du sicher sein. Ansonsten, je nachdem, wo und wann ihr diese Folge hört, ob morgens, ob mittags, ob abends, ob nachts, bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Und vergisst nicht, so schlimm wie es momentan noch ist, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Hab euch lieb. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.